Ja, ich freue mich sehr darüber, einmal wieder bei euch am Gottesdienst teilnehmen zu dürfen. Ich bin Rudi Tetzlaff, bin hier mit meiner Frau Ilona, mit der ich fast 55 Jahre gemeinsam durchs Leben gehen darf. Und seit knapp 15 Jahren sind wir in der internationalen Gemeinde in Soltau. Wir sind also auch Hannover näher gerückt. Früher wohnten wir sehr lange in Schleswig-Holstein. Und diese Gemeinde ist eine sehr missionarische Gemeinde. Unsere Brüder sind gerade von einer Missionsreise zurückgekommen. 3 Tage in München, 2 Tage in Nürnberg, 1 Tag in Würzburg. An jedem Ort haben sich Menschen bekehrt. Mehrere. Also das Suchen nach Gott, das Suchen nach einem Lebenssinn, die Unsicherheit der Menschen ohne Gott ist wirklich auf einem ziemlichen Höhepunkt angelangt in unserer Gesellschaft. Vielleicht kann ich darauf hinweisen, dass auch, also fast, glaube ich, jeden Sonnabend hier in Hannover auf dem Ägi, glaube ich jedenfalls, habe mich da nicht so ganz genau informiert im Vorwege, ein Missionseinsatz stattfindet. Also wer gerne mal raus möchte, auf der Straße auch Schriften verteilen. Also es sind auch viele 100 Bibeln verteilt worden, ganz viele Traktate. Das Evangelium geht hinaus. Wer da mitmachen möchte, einfach mal lesen auf der Seite von diesem Missionswerk werde-licht.de und da stehen dann auch die genauen Termine, wann es ist. Ich werbe für so etwas gerne. Also ich habe ab meinem 18. Lebensjahr auch auf der Straße schon gestanden und gepredigt. Und ja, das ist ein wunderbarer Dienst, weil das wissen wir ganz genau, die allermeisten Menschen kommen nicht mehr in eine Kirche. Freuen tue ich mich riesig über den Geist der Fürbitte hier in der Gemeinde. Wenn das so im Gottesdienst einer der Hauptpunkte ist, dann preist den Herrn. Das ist sehr, sehr gut. Ja, vor einer Woche war Ostern. Ist was geblieben davon? Ich hoffe, wir wissen das. Wir wissen das. Dass, wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, dann wären wir alle verloren. Das so wörtlich, sagt Paulus das in 1. Korinther 15. Also heißt das auf Deutsch, Ziel Hölle. Man muss es immer wieder deutlich sagen, Jesus hat es deutlich gesagt. Das ist für uns die Erlaubnis, das auch deutlich zu sagen. Dann wären wir noch alle in unseren Sünden, wenn er nicht auferstanden wäre. Welche Bedeutung hat Ostern in unserem Leben? Diese Tage, die wir ja zum Glück in Deutschland noch haben, sind Erinnerungstage. Und Erinnerung heißt, die Fakten sind grundsätzlich sehr, sehr wichtig. Und diese Tage sind dafür da, um uns daran zu erinnern. Ostern, die Auferstehung Jesu. Karfreitag, und das ist heute mein Thema, das Kreuz Jesu reicht aus. Karfreitag hat eine ganz besondere Stellung in unserem Land. Da sind ein paar Dinge verboten, die sonst erlaubt sind. Ich hoffe, das wisst ihr, ja. Da kann man mal versuchen, auf eine Disco zu suchen. In Hannover findet man nicht. Am Karfreitag nicht. Auch sonst keine Tanzveranstaltung und ähnliche Dinge. Warum? Weil es wichtig ist, daran zu denken, dass Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, der Sohn Gottes, am Kreuz gestorben ist. Das Kreuz reicht aus. Also daran sollten wir wirklich jeden Tag im Jahr denken. Paulus hat eine Beschreibung seines Dienstes gegeben, der lautet so, das steht in 1. Korinther, ich sage immer gerne die Bibelverse dabei, nicht, also dass wir wirklich wissen, das stimmt und auch, das natürlich auch ein Stück nachvollziehen können, 1. Korinther 2, Vers 2, denn, Moment mal, jetzt habe ich 1. Korinther 2, Vers 2. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus. Und zwar als Gekreuzigten. Ich hoffe, dass wir im Lauf dieser Predigt verstehen, warum er sagt, nur Jesus Christus. Ich habe kein anderes Thema. Denn das ganze Problem des Menschen wird in Jesaja 59, 2 beschrieben. Eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden. haben, die wissen letztlich ganz genau, woran liegt es. Da ist etwas dazwischen, eine Mauer zwischen diesem Menschen und Gott. Nicht von Gottes Seite, aber von der Seite des Menschen. Das ist das ganze Problem des Menschen. Es gibt auch eine ganze Lösung. Kann man auch in einem einzigen Bibelvers sagen. Kennt ihr den Bibelvers, der die Lösung beschreibt? Sehr einfach. Ich habe gesagt, heute geht es ums Kreuz. Ne? Das Blut Jesu Christi macht uns rein von jeder Sünde. Das ist sehr einfach, sehr klar und ist die ganze Lösung des Problems. Und das ist gut, wenn Menschen das wissen und wenn wir Menschen das immer wieder sagen. Wenn sie in ihrem Problem versinken und nicht wissen, wie rauskommen, wo der Ansatz für die Lösung ist. Ja? Wo die wirkliche Lösung steckt. Ja, das Blut Jesu Christi. Blut ist nicht unbedingt ein angenehmes Thema. Wenn wir mal bluten, also die Mütter wissen das, ja. Wenn das Kind irgendwo blutet, dann schnell dahin und versuchen zu helfen, zu heilen, irgendwie das zu stillen, dass das nicht weitergeht. Blut bedeutet letztlich das Leben. Blut, sagt Gott schon im Alten Testament, im Blut ist das Leben. Und das ist der Punkt. Die Technik klappt im Moment nicht so, wie es ist, weil es da mit der Übertragung nicht klappt. Dann sagt Bescheid, ich kann rufen. Ich, wie gesagt, Straßenpredigt gehört dazu. Ich mache das dann lauter, ich drehe hier auf. Kein Problem. Warum ist das so? Ja, das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergossen hat, reicht in ein tiefes Leiden. Er hat das sehr, sehr deutlich gesagt, bevor er ans Kreuz ging. In Matthäus 26, da sagt er, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich, sondern wie du willst. Wir müssen wissen, was Kelch bedeutet. Das ist bei manchen Bibelversen ganz wichtig zu wissen, was sagt die Bibel zu diesen Begriffen, die da drin sind. Ja, was steht zum Beispiel auch schon im Alten Testament? Wisst ihr, was über Kelch steht in der Bibel häufig? Was Kelch bedeutet? Was da drin ist in dem Kelch? Ja, wir sagen vielleicht vom Abendmahl her ist Wein oder vielleicht Traubensaft bei euch. Nein, im Kelch ist Zorn. Und zwar der Zorn Gottes. Und das ist ein Thema, das in einer Zeit, die von den sogenannten Menschenrechten geprägt ist, Menschenrechte, ja, die Menschen erfunden haben, die in mancher Beziehung gut sind, weil sie das Schlimmste verhindern vielleicht, ja, aber die nicht die Grundlage des Lebens sind, schon gar nicht nach der Bibel. Da verschweigt man lieber den Zorn. Und schon gar bei Gott, wenn in unserem Land ja meistens dann vom lieben Gott gesprochen wird, ist die Wahrheit, aber nur die halbe. Die andere heißt der zornige Gott. Denn wir müssen wissen, dass die Mehrheit der Menschheit in der Sünde lebt. Und Gott hasst Sünde, nicht den Sünder. Den will er gerne retten. Alle will er gerne retten, ohne Ausnahme. Und er hat ja auch alles dafür getan. Aber die Sünde hasst er, weil die Sünde ist, Sprüche Salomos, der Leute verderben. Wenn wir einen Augenblick nachdenken, dann sagen wir, ja, das stimmt. Da, wo wirklich Not ist, zum Beispiel in mitmenschlichen Beziehungen, liegt es immer an Sünde. Es liegt immer an Sünde. Da, wo einer sich an dem anderen in irgendeiner Weise vergeht, es ist Sünde. Und darum gibt es Zorn Gottes. Das ist natürlich für uns erstaunlich, dass Jesus sagt, lass diesen Kelch, Vater, an mir vorübergehen. Dass er weiß, der Zorn Gottes kommt auf ihn zu, auf den Sohn Gottes, den geliebten Sohn Gottes, der seinen Vater liebt, das sagt er häufiger in der Schrift. Und den der Vater liebt, sagt er auch. Und trotzdem Zorn. Zorn Gottes, der ihn in den Tod führt. Und der Zorn Gottes hat in unserem allgemeinen Sprachgebrauch einen Namen, den wir auch nicht gerne sagen. Hölle. Hölle ist der Zorn Gottes, der definitive Zorn Gottes. Der Ort, aus dem es kein Entrinnen gibt, in dem es keine Freude, keine Erleichterung, sondern nur Not und Schrecken, schrecklichste Qualen und ewige Qualen gibt. Wir müssen wissen, dass es das gibt. Und es ist nicht so, dass das irgendwie ein Ort ist, den es irgendwie mal, der irgendwie mal entstanden ist, vielleicht sogar durch den Teufel. Das sind alles falsche Vorstellungen für Menschen, die es nicht ganz geschafft haben. So ganz falsche Vorstellungen. Nein, es ist der Ort, den Gott geschaffen hat für die, die seinem Willen widerstehen und sich ihm nicht unterordnen wollen. Wir müssen nur einmal den Römerbrief durchlesen. Der fängt damit an, Gottes Zorn wird offenbart über alles gottlose und ungehorsame Leben des Wesen des Menschen. So ist das. Und das ist gut zu wissen. Es ist wirklich Gott selbst in seiner Gerechtigkeit, denn er ist gerecht. Und wenn Menschen diese Gerechtigkeit nicht anerkennen und nicht wollen und sich dagegen wehren, dann ist für sie die Hölle der richtige Ort der Gerechtigkeit Gottes. Und es ist gut, dass es jeder weiß, dass da kein Entrinnen und auch kein Ausweichen gibt. Was passiert letztlich mit jedem Menschen, jedem, bestimmt Gott und kein anderer. Jesus sagt das hier ja auch ganz, ganz klar, dass das offensichtlich der Wille Gottes ist. Er sagt nicht, was ich will, sondern was du willst. Und damit gibt er uns ein einmaliges Vorbild, wie wir mit Gott umgehen sollen. Wir dürfen sagen, was uns auf dem Herzen liegt. Aber wir dürfen gleichzeitig und direkt sagen, aber ich ordne mich dir unter. Das ist in manchen Leidenszeiten nicht unbedingt leicht. Und wir brauchen nur die Psalmen einmal aufzuschlagen, dann sehen wir, da leiden Menschen und sagen dieses Leid an der richtigen Stelle zu Gott. Ja? Klagen ihn nicht an, sie dürfen klagen über ihre Not. Ja? Das gehört zum menschlichen Leben, seit die Sünde in der Welt ist, dazu. Ja, Not, Leid, Krankheit, Tod. Dürfen wir. Aber wir sollen uns unterordnen. Der Hebräerbrief sagt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Darum fürchtete sich Jesus. An der Stelle steht direkt, ich möchte es jetzt doch nochmal lesen, aus Matthäus 26, Vers 37 bis 39. Jesus fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Wovor? Vor dem Zorn seines Vaters im Himmel. Wovor? Vor der Strafe für die Sünde. Da spricht er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt. Bis zum Tod bleibt hier und wacht mit mir. Und dann der Vers, den ich schon gesagt habe, er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Das sehen wir nur ein einziges Mal im Leben Jesu, dass so von seiner betrübten Seele gesprochen wird, dass ihm sehr graut, dass er voller Furcht ist. Warum? Weil es so schrecklich ist, unter dem Zorn Gottes zu sein. Warum der Zorn Gottes auf Jesus? Tja, und die Bibel gibt eine ganz klare Antwort. 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Und das hat ihn schwerst belastet. Das war für ihn eigentlich unfassbar. Er wusste, was das bedeutet, unter Gottes Zorn zu sein. Und er hatte Angst davor. Und es ist ganz wichtig, das einmal zu sehen, was der Preis dafür war, dass Menschen gerecht werden können. Also dieses Grauen, diese Angst davor, wir haben es im Allgemeinen und die allermeisten Menschen im Allgemeinen nur deswegen nicht, weil wir es nicht sehen. Jesus hat den Durchblick in die unsichtbare Welt. Er sieht das ganz klar und darum war es so schrecklich für ihn. Jesus wurde, was er hasste. Er hat ihn zur Sünde gemacht. Jesus hasste die Sünde, genau wie der Vater. Und liebte den Sünder, das hat er bewiesen. Ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Weil er weiß, wie schrecklich es ist, Sünder zu bleiben. Das wusste er. Und darum kam er in diese Welt und hat alles das auf sich genommen. Man kann es eigentlich nicht deutlicher sagen als Jesaja Kapitel 53, für wahr. Er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, also selbst geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und Vers 11, durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Das ist übrigens auch ein Hinweis darauf, dass das ganze Volk Israel, das ja dieses schriftlich vor sich hatte, also das auch gelesen wurde, gehört wurde, wissen konnte, wo ihre Erlösung ist von ihren vielen, vielen sündigen Wegen, von denen uns im ganzen Alten Testament berichtet wird. Also Gott ist so gerecht, er warnt die Menschen ganz klar. Das hat Jesus auf sich genommen, weil er wusste, für uns, für jeden Menschen in dieser Welt, gibt es keinen anderen Weg, Sünde loszuwerden, als dass er sie auf sich lädt. Die Sünde und all das, was dazu gehört, den Zorn Gottes auf sich lädt. Freiwillig hat er deutlichst gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Freiwillig aus Liebe für uns. Es ist so wichtig, dass wir wissen, was ihn das gekostet hat, damit wir das ernst genug nehmen. Eben was? Das, was daraus folgt. Ich habe es eben gerade gesagt, 2. Korinther 5, Vers 21. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht. Und bitte jetzt der zweite Teil, der so wichtig ist. Damit wir Gerechtigkeit würden in ihm. So hoch wie der Preis ist, unglaublich hoch. Es gibt nur diesen einen Preis, der so hoch ist. Niemand hat jemals mehr getan für Menschen als Jesus. So hoch ist auch der Gewinn von diesem Preis. Das war das Ziel Jesu. Er wollte aus Sündern Gerechte machen. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Wenn einer dieses Opfer Jesu so achtet, dass er sagt, danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Hier ist mein Sündenleben, gib mir Neues. Hier bin ich, nimm mich als deinen Jünger und führe mich durchs Leben. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Das heißt glauben. Ja. Wer das glaubt, der wird ein Gerechter. Also Jesus hat seine Gerechtigkeit aufgegeben, um unter den Zorn Gottes zu gehen und das alles zu erleiden, damit ein Mensch nicht nur besser wird oder frömmer wird oder, ich sage jetzt mal einfach, Entschuldigung, einfach mal eines Tages gerecht wird. gerettet wird, sag ich mal. Also nicht in die Hölle kommt. Das ja, aber mehr. Und das ist wichtig für unser Leben. Ja? Für unser Sterben ist wichtig, dass wir nicht in die Hölle kommen. Jawohl. Aber für unser Leben ist wichtig, dass er das getan hat, dass aus Sündern Gerechte werden. Ich habe es vorgelesen. Es ist so. Aus Sündern werden gerecht. Bist du ein Gerechter? Bist du ein Gerechter? Jetzt, hier. Glaubst du an Jesus, dann bist du ein Gerechter. Kann sein, dass dir das aufgrund deiner, ja, wie soll ich das nennen, aufgrund deines Denkens, deines typisch menschlichen Denkens, also das ist ja wirklich viel zu viel gesagt, ich doch nicht, ja. Und denkst an dies und das, was gestern war oder heute oder vergangene Woche oder wie auch immer, was so ganz schlecht gelaufen ist, wo du versagt hast, denkst du, dann bin ich kein Gerechter. Das ist das Problem. Das ist nämlich das Problem, wenn wir Gott nicht glauben. Vielleicht haben wir auch eine falsche Vorstellung einfach davon. Sein freiwilliges Opfer ist nicht umsonst. Was ist die Folge davon? Das steht im 1. Petrus 1, Vers 18. Möchte ich uns auch gerne vorlesen. Ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. So makellos und vollkommen wie er war, weil er das hingegeben hat. In Klammern, Beispiel, alle Top-Opfer des Alten Testaments mussten makellos sein. Und es wurde ihr Blut von ihnen genommen. Also sie wurden auf eine Art und Weise geschlachtet, dass das Blut ausfloss. Und so das Leben dahin war, also ihr Leben hingeben, damit Menschen, jetzt kann ich nicht sagen, gerecht wurden. Das wäre zu viel gesagt. Sondern damit Gott Menschen nicht wegen ihrer Sünde verurteilt. Ja? Das war das Beispiel dafür. Damit hat Jesus Menschen erkauft. Das ist mehr. Erkauft heißt, ab da gehöre ich Gott. Für den er mich erkauft hat. Dafür hat er sein Leben gegeben. Das war der Preis. Und der Preis war so hoch, dass das von Gott tatsächlich ganz ernst genommen wird. Ja? Nicht Silber, nicht Gold, sondern sein kostbares Leben, damit ich ihm gehöre, Gott gehöre, sein Eigentum bin. Wichtig, das zu wissen. Und sein Eigentum, das ist ihm auch wichtig, soll so sein, dass er ein Gerechter ist. Wie soll Gott sonst Gemeinschaft mit mir haben, wenn ich nicht gerecht bin? Ich möchte noch eine Bibelstelle dazu lesen, das steht in 1. Korinther, Hebräer 10, Vers 12, Vers 10 und 12. Da sagt er, aufgrund dieses Willens, des Willens Gottes nämlich, sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für allemal. Geheiligt. Und Vers 12, er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für Sünden dargebracht hat, nur einmal, und das reicht, für immer zur Rechten Gottes gesetzt. Einmal, ein für alle Mal. Das heißt, im Vergleich, der hohe Priester wurde ja ausgewechselt, wenn der eine starb, dann kam der nächste. Seine Opfer waren täglich, monatlich, jährlich, einmal jährlich der große Versöhnungstag. Immer wieder. Und immer in Bezug auf die Opfer, auf die Sünden, die das Volk in der Zwischenzeit getan hat. Immer wieder. Aber der Hebräerbrief sagt, das kann nicht ausreichen, weil das Opfer nicht ausreicht. Tiere können nicht Sünden wegnehmen. Das geht nicht. Das war nur ein Zeichen. Und das war von Gottes Sicht her. Darum will ich euch nicht verurteilen, weil ihr glaubt. Ja, also Ihr glaubt, opfert das und glaubt, dass darum, ja, wie soll ich dir sagen, der Zorn Gottes euch nicht treffen muss. Weil ihr das glaubt, das Blut, das ja, hinwegnehmen, versöhnen kann. Und dieses Blut ist das Blut Jesu Christi. Das ist das Einzige, das wirklich Menschen heiligen, sagt er, heiligen kann. Also aus Sündern Heilige machen. Weil dieses Blut, ja, das wahre Opfer ist, das Gott immer schon vorhatte. Will ich jetzt nicht aus dem Alten Testament beweisen, da hat er es immer schon gemacht. Er hat aus Sündern Gerechte gemacht. Und das ist jetzt so wichtig für uns, dass wir das wissen. Wenn er durch das Blut Jesu meine Schuld vergeben hat, weil ich an ihn glaube und ihm mein Leben hingebe, ja, dass er jetzt mein Herr ist und ich ihm gehöre, dann darf ich wissen, ich bin ein Gerechter. Es ist so ganz wichtig, dass wir auf der Bibel fußen und nicht auf unseren Gedanken und Gefühlen. Ich lese noch mal aus Römer 3. Das ist so wichtig, was er sagt. Und wir kennen es wahrscheinlich, denn alle haben gesündigt. Vers 23. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie für Gott haben sollten. Also alle schuldig, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden. Und ohne Verdienst heißt, ich habe nichts dazu getan. Und nichts, was ich tue, könnte dazu führen, dass ich gerechtfertigt werde. Also, dass Gott sagt, du bist recht in meinen Augen. Ich nehme dich an. Ich sage ein volles Ja zu dir. Du bist mein. Nichts, was ich tue, hätte dazu geführt. Ganz, ganz wichtig, dass wir das wissen. Wir mögen alle möglichen guten Taten getan haben und vielleicht auch noch tun. Das bringt es nicht. Nur das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz vergossen hat. So sagt er weiter, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Und ich denke, die meisten von euch haben das erfahren, dass sie in dem Augenblick, wo sie sagten, Jesus, ich glaube daran, dass du dein Leben für mich gegeben hast und dein Blut mich reinmacht von jeder Sünde. In einem Augenblick genau wussten, jetzt hat Gott mich angenommen. Jetzt ist er nicht mehr, bin ich nicht mehr unter seinem Zorn. Jetzt ist er nicht mehr mein Feind, sondern ich gehöre ihm. Und ich sage es nochmal, geheiligt, sagt er. Also geheiligt heißt, ja, so wie Paulus zum Beispiel zu den Korinthern sagt, der beschreibt ja in dem Brief einen ganzen Haufen Probleme, die die haben. Also wirklich dicke Probleme, die sie haben. Und am Anfang des Briefes sagt er, den Heiligen in Korinth, den berufenen Heiligen in Jesus Christus. Das ist interessant, nicht? Leute haben dicke Probleme und sind trotzdem Heilige. Warum? Ja, das ist ihr Stand, in den Gott sie versetzt. Das ist nicht unbedingt ihr Zustand, in dem sie hier und da in bestimmten Situationen ihres Lebens sind. Aber ihr Stand heißt, er sagt, ab jetzt bist du gerecht. Sonst könnte er keine Gemeinschaft mit uns haben. Das ist das Ergebnis des Opfers Jesu am Kreuz. Dieses Opfer am Kreuz, das reicht aus, um aus einem Sünder einen Gerechten zu machen. Und das ist eine lebenslange Berufung, die auch, und das sagt die Bibel ganz, ganz klar, hinführt zur ewigen Herrlichkeit. Also durch die wir eine Hoffnung haben, jetzt hier im Leben, einmal in Ewigkeit bei ihm zu sein. Das haben wir uns nicht erworben, das hat er uns erworben. Römer 5, Vers 1 sagt, so haben wir nun Frieden mit Gott. So wir sind gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott. Was heißt Frieden mit Gott? Das heißt, ich weiß, er ist nicht gegen mich. Ich weiß, er verurteilt mich nicht. Ich weiß, er nimmt mich in Gnade auf. Und Gnade heißt, das ist immer etwas, was man sich nicht verdienen kann. Das wird einfach nur geschenkt. Ich könnte es ganz einfach sagen. Er schaut auf Jesus, den Gekreuzigten. Und er sieht das Blut, das Jesus, das wahre Opfer für mich vergossen hat. Und er sagt, du bist und bleibst ein Gerechter durch Jesus, weil du an ihn glaubst. Das ist ein neuer Stand, den wir haben. Ich habe das also vor kurzer Zeit jetzt erfahren, wie das mit dem Stand ist. Dafür gibt es ja eine Behörde in Deutschland, wissen wir? Ja, also Eltern wissen, dass ihr Kind wird wo bis zum 10. Tag nach der Geburt eingetragen? Auf dem Standesamt, ja. Und das ist die exakteste Behörde, die es in unserem Lande gibt. Ja. Also dafür stimmt wirklich alles. Da ist also Tag und Vater, Mutter, Ort der Geburt und Heirat, Partner und auch der Tod natürlich mit Tag und Ort und so weiter. Das wird da festgehalten. Ich habe gemerkt, wie das also auch in schwierigsten Situationen, ich habe die Wohnung meines Cousins aufgelöst und in dem ganzen Chaos war also weder Pass noch Personalausweis und leider auch Geburtsurkunde nicht mehr da. Boah, musste ich mir eine besorgen. Ich wusste ja, wo er geboren ist. Ich habe also an das Standesamt in Neustadt-Holstein geschrieben, Sie möchten mir doch bitte eine Geburtsurkunde von meinem Cousin schicken. Nun muss man wissen, nicht nur meine Situation war chaotisch, sondern auch die, als mein Cousin geboren wurde. 18. April 1945, also 3 Wochen vor Deutschlands endgültigem Untergang. Ja? Aber Standesamt funktioniert. Ja, ich sage das ganz bewusst, weil unser Stand ist in Christus Jesus durch sein Opfer am Kreuz. Ist jeder, der an Jesus glaubt, ein Gerechter. Das ist der Stand. Ja, der Zustand mag auch mal chaotisch sein, durcheinander, vielleicht gefühlsmäßig sehr schlecht. Und in dem Empfinden, also jetzt, was ich jetzt getan habe oder gestern oder vor einer Woche oder weiß nicht wann, das trennt mich von Gott, das hat mit dem Stand nichts zu tun. Nun wir denn sind gerecht geworden, haben wir Frieden mit Gott? Er ist nicht gegen mich, sondern für mich. Das heißt also, es ist ganz egal, warum bin ich gerecht? Weil ich alles richtig mache? Oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, weil ich den wieder ausbügel? Oder weil ich mir gute Vorsätze mache, das machst du nie wieder? Tu dir das nicht, tu es nicht. Der Weg ist ein ganz anderer. Der Weg ist ans Kreuz. Und da zu sehen, Jesus hat für mich geblutet und hat mich gerecht gemacht. Und diese Gerechtigkeit, Herr Jesus, die will ich jetzt wieder annehmen. Das ist ganz einfach. Lest 1. Johannesbrief. Ich habe schon einen Vers daraus gelesen. Und da sagt er in Kapitel 2, Vers 1 und 2, Dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und das ist sicherlich ein wichtiges Ziel jedes gläubigen Christen, nicht zu sündigen. Wenn ihr aber sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei Gott, Jesus Christus. Jetzt kommt's. Der Gerechte. Was hat das mit mir zu tun? Er ist gerecht, das wisst ihr. Ja. Was hat das mit mir zu tun? Ich sage es nochmal. Er hat seine Gerechtigkeit da für mich erworben. Seine Gerechtigkeit für mich, als er meine Sünde und wirklich komplett die ganze Sünde, ich habe gelesen, ein für alle Mal, alle meine Sünde am Kreuz auf sich genommen hat. Er wurde zur Sünde und ich zum Gerechten. Nun wir denn sind gerecht geworden, in Christus haben wir Frieden mit Gott. Wie geht das? Und damit möchte ich zum Schluss kommen. Es steht Römer 4. Ich habe jetzt ziemlich viel aus dem Römerbrief euch weitergegeben, weil da wird dieser ganze Weg vom Sünder zum Gerechten so eindeutig und eindrücklich, möchte ich sagen, uns dargestellt. Da steht ab Vers 4, wer Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Und das ist etwas ganz, ganz Typisches für uns Menschen. Wir haben irgendwas kaputt gemacht, dann muss es reparieren. Klar. Wir haben irgendwo versagt, dann musst du was tun, um das irgendwie wieder auszugleichen. So ist unser menschliches Denken, weil die Natur des Menschen ist weit von Gott entfernt. Mein Fleisch ist nicht fromm, mein Fleisch ist nicht gläubig, ja? Sondern, ja, Paulus nennt das an vier Stellen die Elemente der Welt. Ja? Das war bei den Galatern, bei den Kolossern, die wollten dem, was Jesus für sie getan hat, selbst was hinzufügen, damit das richtig funktioniert, damit sie richtig gerecht sind. Und in uns allen steckt dieses, jetzt muss ich was tun, aber was viel schlimmer ist, jetzt bin ich weit entfernt von Gott. Wenn jetzt ich nicht das irgendwie wieder in Ordnung bringe, dann bin ich von ihm getrennt. Also Gott verlässt mich nie, wenn ich ein Gerechter bin. Könnte sein, dass ich mich von ihm entferne. Und das zuerst hier in meinem Denken und dann in meinem Bemühen, mich zu verbessern, was nicht funktioniert. Das müssen wir so, ich sage jetzt mal, bei unserer Bekehrung verstanden haben. Das funktioniert nicht, dass ich mich verbessere. Es gibt nur eine Verbesserung und die ist in Jesus Christus. Er kann mich verbessern. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, den Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden zugedeckt sind. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wer vergibt, wer deckt zu? Gott oder ich? Wisst ihr, was Anrechnen heißt? Da ist einer, der hat Gerechtigkeit. Ich habe sie nicht. Ich habe sie grundsätzlich nicht in mir. Und er sagt, die Gerechtigkeit Jesu Christi, die sich seit 2000 Jahren nicht verändert hat, ist immer die gleiche geblieben, ist ewig. Diese Gerechtigkeit Jesu Christi, die rechne ich dir zu. Und warum? Es ist sehr einfach, weil du an Jesus glaubst, weil er deine Rettung und deine ganze Hoffnung ist, weil du gesagt hast, ich möchte ihm gehören, ich kriege mein Leben nicht hin, er muss es machen. Das ist die, ich sage jetzt mal, demütige Bestätigung von mir, dass ich alles von ihm erwarte, der mein Gott ist. Das sichert meinen Stand. Ja? Der Stand ist Gerechtigkeit. Jesus hat es gemacht. Und der letzte Vers ist 1. Korinther 1, Vers 30. Durch ihn, durch Gott aber sind wir in Christus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Das heißt, es bleibt seine Gerechtigkeit, wenn in deinem Leben alles drunter und drüber geht und ein richtiger schlimmer Mist passiert. Die Gerechtigkeit Jesu Christi ist davon nicht berührt. Die bleibt. Ja? Er ist uns zur Gerechtigkeit gemacht von Gott. Also ist seine. Aber sie wirkt auf mich und sie macht mich zum Gerechten. Wenn wir das nicht vergessen, ersparen wir uns unglaublich viel vergebliche Mühe und viel Krampf im Leben, der uns oft nur noch unglücklicher und vielleicht sogar manchmal auch verzweifelter macht. Wir haben alles in Christus und sind unglaublich reiche Menschen durch ihn. Amen.